Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Teil 7 unserer Sendereihe Der Mensch ist besser als wir denken, Pater Werenfried, Kämpfer für den Frieden. In den ersten Folgen haben wir die drei Grundpfeiler des von ihm gegründeten Werkes Kirche in Not, nämlich Versöhnung, Verfolgung, Neuevangelisierung und dann auch das Verhältnis dieses Hilfswerks und seines Gründers zum Heiligen Vater besprochen. Dann begannen wir mit den besonderen Projekten, zum Beispiel der Erfolgsstory Kinderbibel, mittlerweile erschienen in 140 Sprachen in einer Auflage von 46 Millionen Exemplaren weltweit. Und heute wollen wir uns mit besonderen Projekten von Kirche in Not in Lateinamerika befassen. Sie werden Thema der folgenden knappen halben Stunde sein. Und auch heute ist wieder unser Gast Antonia Willemsen. Grüß Gott. Mit von der Partie, sie war die engste Mitarbeiterin des Gründers von Kirche in Not und mehr als drei Jahrzehnte Generalsekretärin dieses Werkes. Frau Willemsen, wenn man die Entstehung von Kirche in Not Revue passieren lässt, wir haben das ja in den ersten Folgen getan, dann war Lateinamerika eigentlich nicht auf dem Schirm. Sie haben uns erzählt, dass der Sprung auf diesen Subkontinent auf einen Appell von Papst Johannes den 23. zurückging. Das war vielleicht der konkrete Anlass, aber seit wann bewegte Pater Werenfried die Ausweitung des Werkes über Europa hinaus in seinem Herzen? Wie kam es, dass die Bitte des Papstes bei ihm sofort auf so fruchtbaren Boden gefallen ist? Denn von seinen Ursprüngen her hat er ja eigentlich keine Affinität zu diesem Kontinent.
Das stimmt. Pater Werenfried hat sich vollkommen auf den Osten konzentriert. Er wurde aber vom Papst als Konsultor ins Konzil berufen. Der Grund dafür war, dass alle Bischöfe, die Zustimmung bekommen haben, ans Konzil teilzunehmen, dass die alle einen sogenannten Schutzengel mitbekommen haben. Also jemand von der Regierung angestellt, die immer dabei war, alles wurde kontrolliert. Nur dieser Schutzengel durfte nicht mit in die Aula. Und damit Werenfried ungestört...
Das waren die Konsultoren, diese Schutzengel?
Nein, die Konsultoren. Der Papst hat Konsultoren ernannt zum Konzil. Das waren normalerweise Theologieprofessoren, die also als offiziell ans Konzil teilgenommen haben. Und Werenfried wurde auch ernannt. Aber nicht wegen der Theologie, wie er immer sagte, sondern um sich in aller Ruhe mit den Bischöfen von hinter dem Eisernen Vorhang zu treffen, die dann teilnahmen, ohne dass ihre Schutzengel, also die von den jeweiligen Regierungen bestimmten Assistenten, dabei waren. Und bei der Gelegenheit, also während des ganzen Konzils, Werenfried war dann bei allen Sitzungen dabei, hatte er die Möglichkeit, nicht nur mit den Bischöfen von Osteuropa in Verbindung zu kommen und die Gespräche zu führen, sondern er hat viele andere Bischöfe, auch Lateinamerikaner, getroffen. Und ich gehe davon aus, dass es vor allem da gewesen ist, in der Konzilshalle, das war St. Petersdom, dass er dort auch mehr Einsicht in die Entwicklung in Lateinamerika bekommen hat.
Gab es da irgendwelche besonderen Begegnungen, die ihn vielleicht beeindruckt haben?
Ich erinnere mich, dass er mir mal erzählte, dass ein lateinamerikanischer Kardinal ihm gesagt hat, Pater Werenfried, das Ziel Ihres Werkes ist, der verfolgten Kirche zu helfen. Wir in Lateinamerika sind keine verfolgte Kirche. Noch nicht. Aber wenn wir es mal sind, dann sind sie verpflichtet, uns zu helfen. Jetzt ist es leichter und billiger. Und dieses Argument hat der Werenfried natürlich überzeugt. Als dann diese Bitte des Heiligen Vaters kam, dann war er schon irgendwie vorbereitet.
Aber er hat ja eigentlich auch keine Ahnung gehabt von Lateinamerika. Er war Europäer durch und durch. Wie ist er denn dieses Problem dann angegangen? Wie hat er sich dem Kontinent genähert?
Er hat einen holländischen Freund, der in Nimwegen Soziologie studiert hatte und großes Interesse für Lateinamerika hatte und sich da auch ausgekannt hat, hat er gebeten, zusammen mit ihm die erste Reise durch Lateinamerika zu machen. Und da hat er die Bekanntschaft gemacht mit 3 soziologischen Instituten. Eins in Rio de Janeiro, das war Ceres, in Santiago de Chile, DESAL, und in Kolumbien, Bogotá, Feres. Und das waren jene Institute, die die Lage der Kirche in Lateinamerika studiert haben, die die statistischen Überblicke vorbereitet haben, die die Prioritäten für die Bischöfe entwickelt hatten, vorbereitet, vorgeschlagen haben. Und auf dieser Grundlage wurde dann nicht nur für uns, sondern eigentlich für alle Organisationen, die dann in Lateinamerika tätig wurden, die haben sich bedient von diesen Instituten, die geholfen haben, auf eine strukturierte Weise Lateinamerika zu helfen.
Also der Einstieg ist sozusagen generalstabsmäßig geplant gewesen.
Ja.
Kirche in Not hat nun auch eine eigene Abteilung für Lateinamerika. Was waren oder sind die größten Projekte Ihres Werkes in Lateinamerika?
Abgesehen von der Kinderbibel, was ein Projekt ist, was wir bereits besprochen haben und was seit 1979 bis heute ein Dauerbrenner ist, gibt es ein paar andere Projekte, sehr große Projekte. Eins davon ist das sogenannte AMA-Projekt in Lateinamerika. AMA steht für Amazonien. Es war in den Jahren, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahren, dass die brasilianische Regierung angefangen hat, die Transamazonica zu bauen. Eine Straße quer durch Brasilien. Und die Bischöfe im Amazonien, die haben angefangen, Briefe zu schreiben und um Hilfe zu bitten für Lastkraftwagen. Denn bis dahin haben sie sich von Booten bedient. Also es gab keine Straße, also sie hatten immer Schiffe, womit sie ihre Leute besucht haben. Aber plötzlich haben sie gemerkt, wir werden LKW brauchen. Gleichzeitig kam von der Schweiz die Nachricht, dass die Schweizer Armee für einen symbolischen Preis Schweizer Armee LKWs verkauft. Und dann hat Werenfried diese beide Sachen gesehen und gesagt, das ist ja wunderbar, das passt zusammen, das machen wir. Und dann haben wir von 1973 bis 1983 ist das Projekt gelaufen. Das war auf 10 Jahre angelegt und in dieser Zeit haben wir 300 Lastkraftwagen von der Schweizer Armee gekauft und in Brasilien 4 große Stützpunkte aufgebaut für die Ausbildung der Fahrer und der Mechaniker, wo die Ersatzteile gelagert wurden. Das war in Schulen, 3 Schulen der Salesianer und einer der Konsulaten. Und das war in Beleng, in Manaus, Cuiabá und in Boa Vista im Norden des Landes, ganz im Norden.
Aber das riecht eigentlich nach einem Infrastrukturprojekt. Wo ist der pastorale Aspekt?
Die Bischöfe, die waren ja die Empfänger. Und die haben uns gesagt, weshalb sie Lastkraftwagen brauchten. Das war, um die neu zugezogenen Leute, vor allem aus dem Nordosten, zu helfen, ihre Ernte auf den Markt zu bringen. Denn man kann zwar eine Ernte haben, aber die muss auch noch mal verkauft werden. Auch das ist noch nicht pastoral. Dennoch, diese Menschen mussten geholfen werden. Dann gab es die Notwendigkeit, die Katechisten von A nach B zu transportieren, die Leute in die Kirche zu bringen. Also es war ein soziopastorales Projekt, kann man sagen. Aber es hat die Bemühungen der Bischöfe, nahe bei ihrem Volk zu sein und in dieser Anfangsphase der Transamazonica den Leuten wirklich zu helfen.
Gab es auch rein pastorale Projekte, Verkündigungsprojekte?
Natürlich, das war fast alles so. Im Nordosten von Brasilien wurde in den 60er Jahren wurden religiöse Schwestern, Klosterschwestern wurden eingesetzt im Verein ohne Priester. Und ein großer Priestermangel in Lateinamerika, in Brasilien auch. Und da haben die Bischöfe sich entschieden, Schwestern einzusetzen vom Süden des Landes. Schwestern sind gekommen und die sind in diesen verwaisten Vereinen, wurden die eingesetzt, um die pastorale Aufgabe der Kirche zu erfüllen. Und da haben wir, und das läuft bis heute, dieses Projekt oder besser gesagt diese Unterstützung für die Schwestern.
Schwestern, die sozusagen karitativ, pastoral tätig sind, aber auch vielleicht kontemplative Schwestern, gibt es auch da Unterstützung?
Kontemplative Schwestern, die haben bei uns immer ein offenes Ohr gefunden, denn wie das auch in Osteuropa der Fall war, wir betrachten die Kontemplation, also das Gebet, als die notwendige Voraussetzung, damit die Kirche ihre Aufgabe erfüllen kann. Also sobald wir Bitten erhalten von kontemplative Schwestern, dann in dem Maßen, dass es uns möglich ist, wird da geholfen, sei es für Bau des Klosters oder für Unterhalt der Schwestern.
Nun ist Lateinamerika ein gigantischer, ein Riesenkontinent. Wie ist es Ihnen gelungen, sozusagen auch die größeren Entfernungen zu überwinden, die man mit Lastern eben nicht alle überwinden kann? Gab es auch sozusagen Medienprojekte?
Ja, die gibt es sehr viele in Lateinamerika. Und die sind seit Anfang der 60er Jahre wie Pilze aus dem Boden geschossen. Diese kleinen Radiosender, die es überall gab. Und das war einer der ersten Projekte, die wir hatten. Das war mit Dom Eugenio in Natal, in Nordostbrasilien. Er war ein junger Bischof und galt als sehr modern. Und als er nach Natal kam, hat er den Anfang des Baus einer Kathedrale gefunden. Und dann hat er gesagt, was mache ich mit einer Kathedrale, wenn ich die Leute, die ein bisschen weiter entfernt wohnen, nicht erreichen kann. Er stoppte den Bau dieser Kathedrale und hat sich stattdessen einen Radiosender gewünscht. Und das fand Werenfried fantastisch, hat diesen Bischof sehr schnell kennengelernt, ist zu ihm gegangen. Und dann haben wir geholfen, diesen Sender zu kaufen. Und dieser Sender existiert bis heute in Natal.
Und so ein Sender braucht ja auch Leute, braucht Journalisten, braucht Sendemasten und so weiter.
Ja.
Das ist alles dann mit Ihrer Hilfe aufgebaut worden.
Ja, aber auch mit Eigenhilfe aus dem Lande. Das ist natürlich immer so in Lateinamerika. Man bezahlt nicht alles, aber man zahlt einen Teil. Aber dieser Sender, der wurde zum größten Teil von uns bezahlt, ja.
Sie haben eben AMA erwähnt, Amazonien, ein Riesengebiet. Nun, diese eine Straße, aber diese eine Straße sozusagen erschließt dieses ganze Gebiet nicht vollständig. Wie kommen Sie in die entlegenen Orte, um dort den Menschen zu helfen?
Ja, da gibt es, wie die bereits gesagte, Radio. Das gibt es natürlich jetzt landesweit, gibt es Radio und Fernsehen, auch der katholischen Kirche, was auch von uns unterstützt wird. Und es gibt natürlich weiterhin die Gesuche für Boote, die wir erhalten, also, und die wir natürlich auch gerne unterstützen, also beides.
Das sind Boote, die auf dem Amazonas oder auf Nebenflüssen
dann
durch die Gegend schippern. Und, ein großes Problem in Lateinamerika sind die Sekten. Treffen den Nerv abergläubischer Leute, versprechen das Heil schon hier. Wie geht Kirche in Not dieses Problem an? Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier und da auch sozusagen auf Sekten stoßen bei ihrer Arbeit und dass ihnen das doch erhebliche Probleme bereitet.
Ja, wenn man in, nehmen wir mal Brasilien, durch ein Dorf fährt, dann kann man die Kirche der Sekte kaum zählen. So viele gibt es. In einer Straße kann man leicht 10 verschiedene antreffen. Es ist wirklich beeindruckend, wie viele Sekten sich in Lateinamerika angesiedelt haben. Und Sie haben recht, dass das wirklich eine Bedrohung für die katholische Kirche darstellt. Ich war voriges Jahr bei Kardinal Claudio Humes in São Paulo. Und wir haben auch über die Sekten gesprochen. Denn es ist nicht so, dass wir als Organisation, als Kirche in Not, etwas gegen die Sekte machen können. Das ist illusorisch. Wir können nur, und das gilt für alle Organisationen, nur die die Bischöfe vor Ort in ihren Projekten unterstützen. Mehr kann man nicht machen, oder die Geistlichkeit, die Schwestern, die Laien, die etwas für die Kirche machen. Wir von uns aus können das nur unterstützen. Und so hatte ich ein Gespräch mit Kardinal Hummes. Und als wir über die Sekten gesprochen haben, dann sagte er, wir müssen von den Sekten lernen. Dann habe ich ihn erstaunt angeguckt und gesagt, wie meinen Sie das? Und dann sagte er, wie man auf die Menschen zugeht. Und dann erzählte er, wie die Sekten das machen, dass sie die Familien oder die meistens alleinstehende Frauen mit Kindern regelmäßig besuchen sie. Und die werden jede Woche oder jeden Monat, nicht einmal, sondern immer wieder. Und diese Leute fühlen sich von dieser neuen Gemeinschaft akzeptiert, verstanden. Und dann eines Tages sagen sie, ja, da möchte ich dazugehören. Der Kardinal sagte, auch wir sollen auf die Menschen zugehen und nicht warten, bis sie zu uns kommen. Und das ist ein großes Anliegen und das Allheilmittel hat man bestimmt noch nicht gefunden in Lateinamerika. Ist auch sehr schwer, aber die Bischöfe geben sich große Mühe. Und ich denke auch, dass in den Pfarreien müsste man sich dieses Problem noch mehr bewusst sein.
Dieses Problem berührt natürlich die Frage der Menschlichkeit, der Persönlichkeit der Menschen, der Natur des Menschen, überhaupt sein, sozusagen die Ganzheit des Menschen. Und eben nicht nur einzelne Aspekte, so wie die Sekten das machen. Sie besuchen sie und sind sozusagen auf diese Weise Rattenfänger. Kirche in Not, wenn ich das alles richtig verstehe, zeichnet sich ja dadurch aus, oder die Aktionen von Kirche in Not zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Menschen diese Menschlichkeit sozusagen bringen. Und eigentlich müsste ihr Werk ja auch deswegen in der Erziehung tätig sein, ne? So, denn Erziehung ist, um mal mit Johannes Paul II. Zu sprechen, Erziehung ist Beschenkung mit Menschlichkeit. Wie greifen Sie dieses Problem der Erziehung sozusagen von Grund auf, den Menschen zu helfen, an?
Als pastorales Werk helfen wir keine Schulen als solche, keine Krankenhäuser. Aber das Problem, das Sie jetzt ansprechen, das haben wir sehr wohl unterkannt. Und zwar, seit 1996 kennen wir ein Projekt, das für Lateinamerika entwickelt wurde, für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Das ist eigentlich entstanden, weil man gesehen hat, dass der Sexualunterricht Formen angenommen hat, die manchmal eher an Pornografie denken lassen als an Erziehung. Und Sexualunterricht soll nicht eine etwas sein, was wie eine Insel, sondern es soll eingebaut sein in die Gesamtentwicklung des Kindes oder des Jugendlichen. Und aus diesem Grund hat uns das Projekt, und das heißt auf Spanisch Construyendo el Futuro o Aprendiendo a Querer, das heißt Lernen zu lieben. Aber das hat viele Aspekte. Es ist nicht nur dieser Sexualaspekt, sondern auch die Treue, die Freundschaft, das einander verstehen, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Offenheit, viele Aspekte. Und die werden in dieser Serie, die aus 12 Büchern besteht und für die Jugend von 6 bis 18 Jahre vorgesehen ist, wird das entwickelt. Sodass durch eine Geschichte, die durch die Bücher spielt, die Kinder anfangen zu verstehen, was es bedeutet, eine Freundschaft mit einem anderen Kind, mit den Eltern, mit den Geschwistern, das Zusammenleben, wie das alles zusammengehört. Und diese Serie haben wir unterstützt und werden das auch weiterhin tun.
12 Bücher, sagen Sie, wer hat die geschrieben, wer hat die gemacht?
Ja, die wurde in Lateinamerika entwickelt. Ist eine Organisation, die nennt sich ALAFA, Und das wurde auch bereits getestet in Lateinamerika und mit großem Erfolg. Und wir hoffen, da wir auch in dieses Projekt schon seit 1996 eingestiegen sind, dass das nach der Pilotphase jetzt auch wirklich in größerem Ausmaß in Lateinamerika verbreitet wird, auf der Ebene hoffentlich sogar der Regierungen, wo es als Schulbuch akzeptiert wird, oder auf dem Niveau der Bischöfe, der katholischen Kirche, um es in ihren Schulen und Organisationen zu verwenden, oder auch für die Familie. Aber das gilt zum Beispiel für den Vereinigten Staaten bei das Homeschooling, dass das zu Hause von den Eltern, die ihre eigenen Kinder auch schulisch erziehen, dass es dort eingesetzt wird.
Es ist in Spanisch, vielleicht ja. auch in, vielleicht zeigen wir es einfach mal in die Kamera, damit man das Buch mal sieht. Aprendiendo a querer, construyendo mi futuro. Ein Buch für junge Leute, für die Persönlichkeitserziehung junger Leute. In welchen Ländern werden denn diese Bücher schon angewandt?
Das ist jetzt der Fall. In Peru wird es gemacht, in Uruguay. Das sind die zwei wichtigsten. Und man hat jetzt auch in Mexiko, Venezuela läuft es auch schon.
Und Sie sagten gerade Homeschooling, Amerika.
Ja,
besteht der Plan, dass es auch in den Vereinigten Staaten eingeführt wird?
Es ist jetzt Englisch übersetzt und dann wäre es auch möglich, es auf den amerikanischen Familien oder Schulen anzubieten.
Aber ansonsten ist es vorwiegend jetzt im kirchlichen Raum, noch nicht im offiziellen, sozusagen im weltlichen Raum,
ja,
in den Schulen.
Es ist nicht als ein religiöses Buch entwickelt. Es beinhaltet die Naturgesetze sozusagen. Denn man kann ja erst anfangen, über Religion zu bilden, wenn die Basis da ist. Und das ist mit dieser Serie gemeint. Die kann nicht nur in einer katholischen Schule eingesetzt werden, kann an und für sich in allen Schulen und für alle Religionen wäre diese Serie geeignet.
Sozusagen die Natur des Menschen.
Die Natur des Menschen.
Als Grundlage, ja. Wir können nicht über Lateinamerika diese Sendung abschließen, ohne nicht auch ein Wort zur Befreiungstheologie zu verlieren. Hat Werenfried damit Probleme gehabt? Er war ja ein Kämpfer für die Wahrheit auch immer.
Ja, und er war in seinem Herzen auch ein Revolutionär hierunter. Und er hatte großes Verständnis für die Priester, die sich einsetzten, um diese sozialen Ungerechtigkeiten in Lateinamerika zu bekämpfen. Wo er nicht mehr einverstanden war, ist, als sich herausstellte, dass die vertikale Schiene, also die Schiene zu Gott, dass die allmählich aufgegeben wurde für die ausschließlich horizontale Schiene, also das Helfen der Menschen, ohne dass der Gottesbezug da noch eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und hier hat die Kritik von Werenfried angesetzt.
Also es umkippt in eine Ideologie.
Ja. Ja. Ja.
Und hat die Kritik eingesetzt? Was hat er dagegen getan, gegen die Befreiungstheologie? Hat er überhaupt etwas tun können?
Er hat etwas getan. Er hat darüber geschrieben, erstens. Aber er hat sich auch mit Kennern der Lage in Lateinamerika über die Befreiungstheologie auseinandergesetzt und jene unterstützt, die eine akzeptable Befreiungstheologie befürwortet haben. Da hatte er auch nichts dagegen, aber die Extreme, die hat er abgelehnt und auch bekämpft, selbst und durch andere.
Befreiung sozusagen zur Wahrheit, zum wirklichen Leben. Lateinamerika, Kontinent der Hoffnung für die Kirche. Danke, Antonia Willemsen. Danke auch an Sie, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an unserem Thema Der Mensch ist besser, als wir denken. Pater Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden. Das war Teil 7, die Arbeit von Kirche in Not in Lateinamerika. Wir freuen uns auf das Wiedersehen zu Teil 8. Da geht es um die Farmen der Hoffnung, nicht nur in Lateinamerika. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.